Sie begann als Bienenforscherin, ist jetzt in Sachen Biodiversität unterwegs und weiß, dass dazu alle Tiere gehören, nicht nur die, die wir wegen des Honigs und wegen der Biene Maja so mögen. Die Insektenexpertin Julia Schmack hat inzwischen sogar ein Herz für Hornissen. Warum haben wir eigentlich vor denen solchen Respekt?
Es liegt wahrscheinlich an der Größe. Ich denke, weil sie größer sind als Wespen, haben wir noch ein bisschen mehr gesteigerte Angst als vor Wespen. Und weil viele Menschen sie als chaotisch empfinden, weil sie einfach so durch die Gegend fliegen. Dabei ist es natürlich einfach komplettes Missverständnis. Die haben immer einen Plan, wo sie hinfliegen.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Jan Turczynski im Gespräch mit
Julia Schmack, Insektenforscherin in Neuseeland und Bayern.
Frau Schmack, für Bienen haben Sie sich schon als Kind interessiert. Was hat Sie da eigentlich fasziniert?
Wahrscheinlich das soziale Verhalten, das kann man ja auch beobachten. Also die Masse an Tieren, die da zusammenarbeiten und kooperieren, das habe ich als Kind schon beobachtet, auch bei Ameisen. Und fand es einfach, ja, also es sah aus wie Chaos, aber es war eigentlich, wie ich jetzt später verstehe, totale Ordnung. Das hat mich fasziniert. Und natürlich auch, weil sie goldig aussehen. Also diese kleinen Wesen, die dann zusammen zu so einem riesen Schwarm werden. Wer einmal so einen Bienenschwarm hat schwärmen sehen, das ist natürlich beeindruckend ohne Ende.
Wenn Sie das so erzählen, heißt es, in Ihrer Kindheit hatten Sie die Möglichkeit, Bienen zu beobachten. Erzählen Sie mal, wie sind Sie aufgewachsen? Wo sind Sie aufgewachsen?
Mhm. Also in einer Region, die kennen wahrscheinlich nicht so viele, Westerwald. Das liegt zwischen Köln und Frankfurt. Das
nicht ist Bayern.
Genau, das hört man vielleicht auch. Das liegt zwischen Köln und Frankfurt und ist wirklich ganz ländlich. Genau, mittlerweile, Montabaur hat einen ICE halt, das war es aber auch schon, Entschuldigung, Heimat. In einem kleinen Ort, wir hatten ungefähr 300 Einwohner. Ja, da gab es mehr Kühe als Menschen und sehr viel kleine Wäldchen drumherum. Also wir waren immer draußen. Ich glaube, meine Lieblingsbeschäftigung war so Pflanzenmatsche machen auf so einem vorgestellten Piratenboot. Das war natürlich ein ganz einfaches Klettergerüst. Buden bauen und viel durch die Natur streifen.
Okay, Grüße an Montabaur sind raus. Ja. Sie sind ohne Geschwister aufgewachsen. Waren die Bienen, die Tiere der Garten, waren das so Ihre Freunde?
Also ganz so tragisch war es, glaube ich, nicht mit dem Einzelkind-Dasein. Ich hatte schon also Cousinen und Cousins im Umfeld direkt nebendran und viele Kinder in der Straße. Wir immer gemeinsam als Bande waren wir eigentlich unterwegs. Aber ich habe gerne beobachtet. Also ich weiß, in der Grundschule habe ich, glaube ich, die ersten Jahre nur beobachtet, so stets im Zeugnis und kaum gesprochen, also einfach nur zugeschaut der Natur. Und dann kam eine andere Lehrerin, die war super, die hat Sachkunde ganz spannend gemacht. Und dann erst habe ich eigentlich angefangen, mich zu beteiligen im Unterricht. Also beobachten war schon immer so mein Ding.
Aber es war nicht von Anfang an die Biologie, die alles gerissen hat, oder? Also auch Philosophie war eher so das Steckenpferd.
Ja, das kam später. Also Ethik fand ich ganz spannend in der Schule. Das lag, glaube ich, auch wieder daran, dass wir eine super Lehrerin hatten. Genau, also Ethik und Umweltethik jetzt auch wieder. Und dann natürlich Kunst, also gerade auch so an den Schnittstellen, das finde ich mal besonders interessant.
Das wird noch ein eigenes Kapitel in dieser Stunde. Ethik hat ja auch viel mit Gerechtigkeit zu tun. Sie sind als Jugendliche auch schon hinter Umweltsünden her gewesen und haben da zu unlauteren, zu unorthodoxen Mitteln gegriffen. Da hat es sowas wie einen Erpresserbrief gegeben. Erzählen Sie mal, was war da los?
Ja, das stimmt. Das war der Beginn meiner Karriere.
Als Erpresserin?
Ja, genau. Nee, als Umweltschützerin, würde ich sagen. Und zwar gab es so ein Wäldchen, das haben wir immer das Totenkopfwäldchen genannt.
Warum?
Die Metzger haben da früher Schlachtreste abgeladen. Und für uns war das natürlich super spannend, dann da rumzustreifen und Knochen zu finden. Das war drei Fragezeichen ungefähr so. Und eines Tages war ich dann später, als ich 12, 13 war, nochmal dort joggen und habe mir das Wäldchen nochmal angeguckt, das Wäldchen unserer Kindheit, wo wir auch Sachen verloren haben, und habe dann festgestellt, dass der gesamte Waldboden quasi bedeckt war mit solchen Plastikmülltüten, dass das Wasser nicht mehr versickern konnte, so Elektroschrott lag da rum und auch große LKW-Reifen. Und das ist der Vorteil von einem 300-Einwohner-Dorf. Da gibt es dann auch nur eine Spedition. Man kann das recht schnell zuordnen.
Sie wussten, wer der Umweltsünder war und dort illegal abgeladen hat. Okay. Mhm. Und dann?
Und eigentlich, ich hatte überlegt, einen anderen Weg zu gehen und meine Eltern zu informieren oder auch andere Leute. Aber ich dachte, nee, das mache ich jetzt selbst. Und dann habe ich einen Erpresserbrief geschrieben im Namen der Natur und noch ein Gedicht dazu gelegt und auch reingeschrieben, wenn der Quatsch dann nicht in 2 Monaten weg ist, dann muss ich leider die Polizei informieren. Und kurz zuvor gab es einen Zeitungsartikel, wie viel das die Leute kosten wird, wenn sie so illegal Müll verklappen. Den habe ich ausgeschnitten dazugelegt und es hat gewirkt. Also nach 2 Wochen war der Wald komplett sauber geräumt. Und die Person hat nie erfahren, dass ich es war. Ich habe dann später nochmal gekellnert auf einem Fest und er hat dann noch große Lobgesänge auf mich gesungen, wie nett ich doch sei. Und im Hinterkopf wussten meine Mutter und ich, wir haben dich gezwungen, da aufzuräumen.
Okay, nochmal Grüße an Montabaur, ja. Sind raus. Das heißt, Sie haben aber schon ziemlich früh im Leben gelernt, mit Dingen und Problemen zurechtzukommen.
Ja, das würde ich sagen, ja.
Sie sind da sehr beherzt mit umgegangen. Ist Ihnen das mitgegeben worden von zu Hause oder woher kam das?
Ja, ich weiß nicht genau, woher sowas kommt. Das ist ja eine Art Resilienz. Ich glaube, da wissen Resilienzforscher mehr, wo sowas herkommt. Ja, ich hatte auch schwierige Zeiten und bin aus denen immer irgendwie sehr gestärkt hervorgegangen. Auch durch Kunst, Schreiben und vielleicht auch durch den Aktivismus.
Schwierige Zeiten auch schon in der Kindheit?
In der Jugend.
Mhm. Weil?
Ja, weil das Familienumfeld dann teilweise nicht so einfach war. Es gab Streit in der größeren Familie. Sowas belastet natürlich enorm.
Und wann wurde Ihnen in Ihren jungen Jahren so klar, dass die Biologie so ein Weg sein könnte, der für Sie was taugt?
Ich glaube, es war während der Oberstufenzeit. Da bin ich immer so hin und her geschwankt zwischen Kunst und Biologie. Biologie, also meine Eltern sind beide auch keine Akademikerinnen. Ich fand den Weg in die Biologie irgendwie einfacher, weil es bodenständiger ist, weil es einen Anwendungsbezug hat. Wohingegen jetzt Kunst schon ein Schritt ist oder Philosophie aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt. Und ich habe es auch nie bereut. Also ich liebe meinen Job und ich liebe die Dinge, die man bewegen kann in dem Bereich. Genau, wann ist mir aufgefallen, dass ich denke, dann im ersten Studium habe ich so richtig Feuer gefangen. Also ich wusste nicht, ob es mir gefallen würde, aber es war dann perfekt.
Das erste Studium war dann Konstanz.
Koblenz.
Koblenz.
Konstanz wäre auch schön, aber
ich habe mir hier Konstanz aufgeschrieben. Koblenz. Und wie kam es dazu? Sind Sie da unterstützt worden dann von zu Hause? Oder war das auch was, wo Sie gesagt haben, ich mache das einfach, egal was Mutter, Vater dazu sagen?
Also es war nicht furchtbar weit weg. Ich habe keinen Riesensprung gemacht. Sie waren 20 Minuten oder 30 von zu Hause weg. Ja, ich bin dann ausgezogen in eine WG, klar. Und so das auf eigenen Beinen stehen, fühlt sich toll an. Und bin dann quasi ja, mit kleineren oder größeren Schritten immer weiter weggezogen und um die Welt gezogen mit der Forschung.
Bei mir im Studio ist Julia Schmack, Ökologin, die durch die ganze Welt gereist ist. Darauf kommen wir gleich. Neuseeland, jetzt in Bayern, aber zuerst Koblenz. Da wurde studiert, ökologische Folgenforschung hieß das damals. Sie haben nebenbei auch auf Biohöfen gejobbt. War das so der erste Plan, irgendwo so in die ökologische Landwirtschaft reinzugehen?
Ja, der erste, zweite, immer wieder mal Plan, genau. Immer wieder, wenn ich so die Nase voll hatte von dem Theoretischen, habe ich mich nach Praxis gesehnt und habe dann oft Praktika gemacht, entweder also beim Biohof oder auch mal bei so Gartenmessen oder auch beim Film.
Ist ja auch bis heute so geblieben, so ein bisschen zwischen den Welten zu experimentieren. Aber dann ging es nach Frankfurt, dort das große Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Und da, glaube ich, ging es los mit den Bienen, oder?
Mhm, genau, also vorher kam noch der Master auch in Frankfurt am Main an der Goethe-Uni. Und da bin ich so mit Community Ecology in Kontakt gekommen. Also es war auch super spannend und habe dann bei der Masterarbeit in Tansania zum ersten Mal wirklich Insekten bestimmt. Und zwar in großer Zahl und in großer Vielfalt, weil es ja in Tropen ist. Das heißt, die Biodiversität ist da explodiert. Und die dann alle mit so einem kleinen Binokular mit Stirnlampe, weil der Strom ausgefallen ist, zu bestimmen, das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber hat mich eben auch so die Liebe zu den Insekten gelehrt.
Und Sie haben da eine besondere Sprache gelernt.
Ja, Swahili. Also das kann ich jetzt leider nicht mehr, aber wahrscheinlich konnte ich mich mehr schlecht als recht verständigen, aber es hat funktioniert. Also ich war fast ein Jahr insgesamt, ich weiß es gar nicht mehr, 8 Monate oder so, dann dort on and off. Genau, habe dann die Sprache gelernt und das Land kennen und lieben gelernt und die Menschen dort.
Aber sind trotzdem zurückgekommen.
Bin zurückgekommen.
Nach Frankfurt. Und was passiert denn dann mit den Bienen auf dem Dach?
Ja, also wir hatten so einen Bienenkasten, wesensgemäße Bienenhaltung heißt das. Das heißt nicht so in Styroporboxen an Rähmchen, sondern es war so ein bisschen so ein, ich glaube, ein anthroposophischer Ansatz, wie man Bienen halten kann. Und hatten einen kleinen Schwarm, der rumgeschwärmt ist, eingefangen und uns um die Tiere gekümmert. Und an einem Nachmittag hieß es dann, Alarm, das sind die Wespen. Und dann kam eben eine Horde Wespen und hat die Bienchen alle ausgemerzt, also getötet und mitgenommen zum Verfüttern.
Und jetzt könnte man sich vorstellen, dass die Reaktion eigentlich ist, die teuflischen Wespen und dass man da eher Hass- und Wutgefühle entwickelt gegen die Tiere. Aber bei Ihnen war das nicht so.
Also ich war schon traurig. Ich war traurig und war auch ein bisschen wütend im ersten Moment und habe auch, glaube ich, aus Affekt auf eine draufgehauen mit einer zusammengerollten Zeitung, weil ich eben auch beschützen wollte, die Bienchen. Aber im gleichen Moment dachte ich, meine Güte, ja, das sind Wildtiere. Die müssen sich so durchschlagen hier in Frankfurt, während die Bienchen hier wirklich hofiert werden von uns mit Zuckerwasser und ja, im Prinzip gezüchtete Nutztiere sind. Und dann kam eben so einerseits die, so das ist ein bisschen grausend schon, aber auch die Faszination für diese wilden Tiere, die so im, ja, im Pack sozusagen, also gemeinschaftlich jagen gehen.
Durchsetzungsstark sind. Mhm. War Ihnen da klar, das sind Tiere mit Zukunft?
Ja, es sind Tiere mit Zukunft und vielleicht auch einfach ganz wunderbare, ja, wie soll ich sagen, Rollenvorbilder. Das sind ja alles Arbeiterinnen, die da so fleißig unterwegs sind. Also die Drohnen machen wirklich sehr wenig außer begatten und sterben. Und die weiblichen Tiere in dieser Kolonie, die sind einfach total tough, durchsetzungsstark, mutig, intelligent ohne Ende.
Also es war eine starke Erfahrung auf jeden Fall. Mhm. Hat sie es dann aus diesem Grund, weil sie mehr über die Wespen wissen wollten, nach Neuseeland gezogen? Oder wie kam es zu dieser Stelle und der Bewerbung nach Neuseeland?
Ja, das war, eine Stelle war ausgeschrieben zu den Wespen. Ich hatte schon immer Interesse an ihnen gehabt und auch gerade aufgrund dieser Begegnung und auch zuvor im Wald ein paar Mal gestochen worden. Und ich dachte, meine Güte, die sind schon auch brutal, aber irgendwie haben sie es mir angetan. Dann habe ich diese Stellenausschreibung gelesen und mich eigentlich still und heimlich beworben.
Warum heimlich eigentlich?
Ich weiß auch nicht so genau. Ich dachte, ich hänge das mal nicht so an die große Glocke. Neuseeland ist ja auch weit weg und wenn das nicht klappt, dann muss man ja auch nicht die Pferde scheu machen. Und dann klappte das aber.
Genau. Mist.
Ja. Und es war wunderbar, aber natürlich auch ein kleiner Schock. Also es ist ja dann sehr weit weg und für 5 Jahre oder 3 bis 5 Jahre. Und ich habe es aber nie bereut. Es war die beste Entscheidung. Ich habe die schönsten Ecken meines Lebens sehen dürfen, wahrscheinlich.
Das Interessante mit den Wespen in Neuseeland ist, die gehören dort eigentlich nicht zum Ökosystem. Das ist eine invasive Art dort. Hat das nochmal so einen besonderen Blickwinkel gemacht darauf, was die dort im Ökosystem machen?
Ja, definitiv. Also es wirft natürlich auch die Frage auf, wie bewertet man eine Art? Hier können sie geschützt sein und selten, woanders sind sie invasiv und richten Schaden an. Also diese Frage ist natürlich spannend auch von der Umweltethik her. Und in Neuseeland hatte ich dann eben die Chance, auf Inseln zu gehen, auf Offshore Islands und dort zu schauen, ob die invasiven Wespen dort schon hingekommen sind oder ob die Inseln noch verschont sind im Prinzip und dann auch zu schauen, was sie da für einen ökologischen Einfluss haben.
Sie haben da geforscht, wo andere Urlaub machen.
Also teilweise ja, auf einigen Inseln, auf anderen war es so, dass die Insel seit 2 Jahren keinen Mensch mehr gesehen hat. Also nur Seabirds und anderes Wildlife.
Wie schützen Sie sich dann bei dieser Forschung auch vor diesen Tieren? Man will ja auch nicht angegriffen werden und so ganz ungefährlich sind sie ja dann doch nicht.
Also Neuseeland ist Gott sei Dank wirklich extrem harmlos. Das Einzige, was mir passiert ist, ist, dass ein Papagei mir quasi beim Rennen auf der Schulter gelandet ist und mich ins Ohr gezwickt hat. Und das war auch das Gefährlichste. Natürlich Haie im Meer gibt es natürlich. Einmal mussten wir zur Insel schwimmen, mit so Trockensäcken quasi bis zum Schotterstrand schwimmen. Und da gab es dann auch ein paar Haie. Das fand ich schon ein bisschen unbehaglich auf jeden Fall. Aber ja, ist nichts passiert.
Und was war dann die Erkenntnis? Also was machen die Wespen in Neuseeland? Nützen sie tatsächlich dem Ökosystem?
Also in Neuseeland sind sie tatsächlich invasiv und haben einen negativen Einfluss auf das Ökosystem. Also die fressen quasi die Honigtau-Ressourcen weg. Das ist das Zuckerwasser, was von den Insekten, so eine Art Läuse, abgesondert wird. Und das ist eigentlich für die Tiere dort gedacht, also für nektarfressende Vögel oder auch für kleine Reptilien. Und hier haben sie tatsächlich einen sehr schlechten Einfluss. Die fressen auch andere Insekten, so wie Stick-Insects. Also einmal saß ich im Wald und dann fiel mir so ein angefressenes Stick-Insect auf den Arm mit einer Wespe noch dran, die sich da gütlich getan hat. Und sie können natürlich überwintern, weil es wärmer ist. Das heißt, es entstehen riesige Wespennester, die dann eben auch so entsprechend viele Insekten vertilgen können. Also da sind sie jetzt nicht sehr förderlich fürs Ökosystem. Allerdings gibt es auch, und da bewege ich mich, glaube ich, auf dünnem Eis. Wenn da jetzt jemand aus Neuseeland zuhört, dann es ist ja auch so, dass die Kiwis, also die Neuseeländer, sehr viele Nutzpflanzen aus Europa importiert haben und unter anderem auch Wein. Und man weiß, dass in den Mägen von Wespen auch eine besondere Hefeart entsteht, die für den besonderen Geschmack von Wein zuständig ist. Und da wurde mir dann quasi der Riegel vorgeschoben. Also an was Positivem zu Wespen durfte ich dort nicht forschen.
Mhm. Genau. Das wollte man nicht hören. Mhm. Dabei bedingt sich das vielleicht ganz gut gegenseitig. Mhm. Sie waren jetzt einige Jahre in Neuseeland. Sie sind dort auch heimisch geworden. Sie haben sich dort auch verliebt. Mhm. Aber Sie sind nicht dort geblieben.
Nee. Also wir sind damals mit dem neuseeländischen Partner, sind wir damals zusammen nach Deutschland. Und genau, er ist aber auch wieder zurück nach Neuseeland. Also wir haben uns dann getrennt. Ich bin hier geblieben und auch wir sind auch beide wieder sehr glücklich in den jeweiligen Orten.
Zu Gast bei Jan Turczynski auf Bayern 2.
Julia Schmack weiß, was Wespen wollen.
Frau Schmack, was gefällt Ihnen eigentlich an diesem Song? Da geht es ja eigentlich nur am Rande, sehr am Rande, um Wespen.
Ich glaube, es ist also diese Ruhe, die da drin liegt. Ich finde, The National sind so beruhigend. Ich komme da immer in so eine richtige Entspannungsphase. Ja.
Kommt in so einen Flow.
Und es erinnert mich auch zusätzlich an ja, gute Zeiten in Neuseeland. Viele Freunde von mir und ich sind viel rumgefahren im Van und haben an Surfspots dann übernachtet und The National gehört. Also es passt sehr gut.
Wie oft sind Sie noch in Neuseeland?
Ja, leider gar nicht mehr. Genau, also es ist sehr schwierig einzurichten. Ich will auch nicht mehr fliegen. Und ich glaube, mein ökologischer Fußabdruck ist groß genug. Also jetzt nutze ich die Zeit, um Bäume zu pflanzen und hecken.
Okay, und ohne Fliegen ist es natürlich wirklich im wahrsten Sinn des Wortes eine Weltreise. Sie sind zurückgekehrt nach Deutschland, nach Bayern, haben wir schon gehört. Schweren Herzens?
Ja, sehr schweren Herzens. Also das war eine harte Entscheidung. Und hinzu kam natürlich, das macht es nicht leichter, dass wir in Tauranga gewohnt haben, am Mount Maunganui für die Neuseeland-Urlauberinnen. Und das ist einer der schönsten Strände überhaupt. Also ganz entspanntes Lebensgefühl und es war Sommer. Während es in Deutschland dann im April 2021 wirklich noch kalt war, Schnee lag und natürlich die dritte Welle, Corona-Welle, glaube ich, dann noch im vollen Gange war. Das heißt, wir sind dann aus dem neuseeländischen Sommer ohne jegliche Restriktionen nach Freising gezogen. Ja, es war nicht verkehrt, aber es war schon eine Umstellung.
Und was genau hat Sie bewogen? Waren es dann doch auch familiäre Gründe? Sie hätten auch dort bleiben können am anderen Ende der Welt.
Ja, es waren, meine Eltern werden ja auch nicht jünger. Und in der Corona-Zeit kam dann noch eine Krebs-OP hinzu bei meinem Vater. Und das sind natürlich alles Gründe, wenn man dann in der Zeit nicht rüberfliegen kann und da sein kann, überlegt man sich ganz genau, was so eine halbe Welt dazwischen bedeuten kann. Und dann kamen eben Jobangebote in Freising bei der TUM. Mein damaliger Partner und ich hatten beide auch an der TUM einen Job, was auch die Ausnahme ist, wenn beide Wissenschaftlerinnen sind. Genau, und dann haben wir dieses Angebot wahrgenommen und sind nach Freising gezogen.
Sie kommen ja nun nicht aus Bayern, haben wir schon gehört. Wie einfach oder schwer ist es denn, hier im Freistaat Fuß zu fassen, wenn man nicht aus Bayern kommt?
Sehr einfach, fand ich. Also ich fand, Freising war super offen, ist ja auch eine Studentenstadt. Also ich habe mich sofort wohlgefühlt. Klar, während Corona war es schwieriger, aber gerade so an der Uni über Feldarbeit etc. ging das eigentlich relativ flott, dass man einen Freundeskreis aufgebaut hat. Und den Dialekt, also da muss ich manchmal noch nachfragen oder wenn ich dann so ein bisschen verwirrt gucke, dann wiederholen die Kollegen oder Kolleginnen nochmal, was sie gesagt haben und dann funktioniert es auch.
Gut, aber Sie haben sich auch in Swahili eingehört, da kann das Bayerisch jetzt nicht das große Problem sein. Und das heißt, wissenschaftlich gesehen warteten hier nochmal neue Herausforderungen, auch in Sachen Wespen. Mhm. Was ist Ihr Kernforschungsgebiet in Freising gewesen?
Also zum einen fand ich es so spannend, zurückzukommen, weil ich das so ungerecht fand, wie die Kiwis, wie die Neuseeländer quasi die Wespe behandelt hatten. Und deshalb habe ich mein Forschungsgebiet dann darauf fokussiert, mir anzuschauen, wo die Wespen denn besonders nützlich sind. Und das ist zum einen, also viele Menschen wissen gar nicht, dass Wespen auch bestäuben. Die denken, die Biene, die Honigbiene, die bestäubt am meisten oder vielleicht noch die Wildbiene oder die Hummel. Aber Wespen tragen maßgeblich zur Bestäubung auch bei und natürlich zur Schädlingskontrolle. Und da habe ich mich dann drauf gestürzt.
Was würden Sie eigentlich drum geben, wenn Sie mit einer Wespe mal sprechen könnten?
Oh, ganz viel. Ja. Aber da würde ich vor allen Dingen so soziale Sachen fragen. Also wie macht man das, dass man so sozial zusammenlebt? Wie fühlt sich das an, wenn man jetzt nicht Königin ist, sondern Arbeiterin? Und was ist der beste Job? Gehst du lieber jagen oder baust du lieber das Nest?
Da lassen sich schöne Hörspielfolgen stricken. Ganze Podcasts höre ich vor meinem inneren Ohr. Sie haben in dieser Forschungsphase auch ein anderes Insekt kennengelernt, vor dem sich viele auch eher fürchten, nämlich die Hornisse, die asiatische Hornisse im Gegensatz zur heimischen Hornisse. Wie sind Sie auf diese Tiere gekommen?
Ja, es hat sich eigentlich angeboten. Also ich bin ja dann zurück nach Deutschland in die heimischen Gefilde der Wespen und zum gleichen Zeitpunkt hat sich aber auch die asiatische Hornisse überlegt, dass sie auch mal sich ein bisschen verteilt über die Welt und ist dann eben hier in Deutschland gelandet. Ja, die große Frage ist dann eben, was ich ja auch in Neuseeland schon gemacht habe, also wie können wir den ökologischen Einfluss von dieser Hornisse messen gegenüber der heimischen zum Beispiel und wie das wunderbar funktioniert ist, wenn wir die Fäkalsamples, also Fäkalproben von Larven nehmen und uns dann anschauen, was für in andere Insekten verfüttert wurden. Denn dann können wir sehen, ob da so ein starker Überlapp ist zwischen der heimischen und der invasiven Art.
Also ob die sich was wegnehmen.
Genau, genau. Also ob die eine die andere auf lange Sicht vielleicht sogar verdrängt.
Und ist es so?
Das wissen wir noch nicht. Es liegt gerade noch in der Tiefkühltruhe.
Ausgang offen, sozusagen. Ja, genau. Okay. Wenn ich Sie so über Ihre Forschung sprechen höre, denke ich mir, Sie haben auch eine Schwäche für dieses Darwin'sche Prinzip Survival of the Fittest, oder? Für die, die sich am Ende durchsetzen.
Ja, vielleicht für die Angepassten. Ja, also ich habe eine Faszination für Tiere, die sich anpassen und so ihren Weg machen. Also gerade auch, und da habe ich bestimmt auch viele jetzt, die das nicht so befürworten, aber Stadttauben oder Waschbären, also all die Tiere, die irgendwie so frech sich einfach durchsetzen und keine so eine furchtbare Ehrfurcht vom Menschen haben zum Beispiel. Weil wir haben uns ja nun mal sehr stark durchgesetzt überall. Uns kann man ja irgendwie kaum noch wegdenken von irgendwelchen Flächen, die naturschutzrelevant sind. Und Arten, die sich dann einfach dagegen auflehnen und uns mal ein bisschen auf die Pelle rücken, finde ich dann irgendwie, das ja, befriedigt so mein Bedürfnis nach Fairness.
Füchse.
Füchse, ja.
Freund von mir hat Füchse mit Jungen im Garten. Ja. Die dürfen auch nicht angefasst werden, geschweige denn gejagt. Die stehen unter Schutz. Da hat man jetzt noch ein paar neue Hausbewohner.
Ich finde das wunderbar, weil das so ein bisschen die Arroganz des Menschen anderen Tieren gegenüber in Frage stellt.
Wenn Sie inzwischen in Bayern heimisch geworden sind, haben Sie auch was übrig für die bayerische Kultur?
Na klar. Wir waren neulich beim Maibaumstellen dabei. Wir sind zwar nur vorbeigeradelt und konnten nicht vorbei und haben dann zugeschaut, aber es war faszinierend.
Die Bayern haben sich auch in gewisser Weise durchgesetzt gegenüber vielen anderen Mitmenschen. Ja. Haben Sie auch eine Schwäche für die Hornisse, weil sie der Wespe eben zu Leibe rücken kann? Also sie steht quasi noch in der Rangfolge über der Wespe?
Also sie kann ihr zwar zu Leibe rücken, aber ich glaube niemals so, dass sie jetzt die Populationen ausmerzt oder so. Also bei der heimischen Hornisse, bei der asiatischen weiß ich es nicht, genau. Also es liegt nicht daran, ich finde die nicht faszinierend, weil sie besonders dominant sind oder so gegenüber anderen Arten. Das ist es nicht. Ich finde es faszinierend, dass sie innerhalb ihrer Staaten einfach so wunderbar kooperieren. Also das ist eher der Punkt. Und dadurch erfolgreich sind. Ja, wenn man das, soll man ja nicht auf Menschen beziehen, aber wenn man es jetzt mal tut, dann...
Ich wollte gerade sagen, da könnte sich der Mensch vielleicht noch was abschauen.
Ja, definitiv. Also gerade bei Polistis-Wespen, das sind die Paperwasp, also die haben so hängende Beinchen, da ist es ganz faszinierend, da ist auch das soziale Konstrukt noch nicht mal so streng. Das heißt, es ist nicht wie bei der Wespe, die jetzt auf dem Zwetschgenkuchen landet, da gibt es eine Königin und viele Arbeiterinnen und Drohnen und das bleibt auch für immer so. Aber bei Polistis zum Beispiel ist es eher so, dass es wie eine Art Wohngemeinschaft ist. Am Anfang gibt es dann so ein paar Kriege, ein paar Kämpfe und da wird entschieden, wer jetzt Königin wird und die anderen schauen dann sogar zu und lernen sogar vom Verhalten. Also die passen ihr Verhalten quasi dem an, was sie da gesehen haben. Das ist auch eine kognitive Fähigkeit, die vielen höheren Wesen zugetraut wird, aber nicht Insekten.
Die wir uns auch für die Menschen unbedingt wünschen sollten. Ja, also kommen wir nun zu etwas völlig anderem, würde ich sagen. Sie malen. Was malen Sie?
Also ich bin noch nicht in den Genuss gekommen, jetzt irgendwie kunstwissenschaftlich eingeordnet worden zu sein.
In eine Epoche, in eine Stilistik.
Genau. Nee, ich male also schon figurativ, sehr gerne mit Acryl auf Leinwand. Also ich mache viele Illustrationen auch für den Job, also wissenschaftliche Illustrationen, male Karten und so weiter. Also so kleine Giveaways, aber auch sehr gerne großformatig und dann mit viel Zeit. Also meistens nehme ich mir Urlaub 1-2 Wochen und male dann richtig intensiv. Bei der letzten Ausstellung habe ich mich an eine textile Arbeit gewagt und das hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht.
Weil Sie es schon erwähnt haben, Sie machen auch Ausstellungen. Also es bewegt sich schon so ein bisschen weg vom Hobby hin zu mindestens ein bisschen was Halbprofessionellem.
Ja, vielleicht. Mal schauen. Also gerade ist eine in Moosburg, wer Interesse hat, genau.
Was sind es denn für Ausstellungen? Haben die ein Thema? Haben die ein Motto, einen Schwerpunkt?
Also meistens geht es schon auch um die Verbindung zwischen Natur und Kunst. Die Ausstellung gerade heißt Ephemera, also vergängliche Dinge. Und da geht es eben um diesen Moment zwischen Werden und Vergehen, dass da quasi für mich zumindest so eine Ruhe liegt. Also eine Art Frieden zu finden ist zwischen diesem ganzen Kommen und Gehen und Leben und Sterben.
Wie kamen Sie denn zur Malerei?
Schon auch in jungen Jahren. Also das war so um die 13 rum. Wie ich erwähnte, also gerade als es ein bisschen schwierig war, so zu Hause, da habe ich sehr viel geschrieben und gemalt und vor allen Dingen auch gezeichnet. Und der Ausdruck hat mir, glaube ich, sehr gut getan. Also das weiß man ja, dass das gerade jungen Menschen total hilft, sich auszudrücken in irgendeiner Weise, auf künstlerische Weise.
Und war das immer das Malen oder haben Sie sich da künstlerisch auch in anderer Weise ausprobiert?
Ich hatte das Glück, dass meine Mutter unglaublich offen ist und unglaublich interessiert an Kunst auch immer war. Also die ist Grafikerin. Wir haben eigentlich alles ausprobiert, also von Kettensägen, also Holzskulpturen machen, über Seidenmalerei und Töpfern, weil auch gerade im Westerwald gibt es so viel tollen Ton. Malerei mit Öl und Acryl oder auch Wasserfarben. Und ja, also wir haben tatsächlich alles einmal so ausprobiert. Und ich habe auch Gott sei Dank, weil ich das gelernt habe eben, dass man alles mal einfach testen darf und nicht perfekt sein muss, jetzt auch heute keine Angst, irgendwas Neues auszuprobieren. Ja, da bin ich unglaublich dankbar für die Lehre, die meine Mutter mir da mitgegeben hat.
Wäre das auch eine Option gewesen für ein berufliches Leben?
Ja, also ich habe es einmal versucht. Ich habe mich beworben an einer anthroposophischen Hochschule. Das wusste ich aber damals gar nicht so wirklich, dass die anthroposophisch war. Und bin nicht genommen worden. Und das hat mich natürlich schon in jungen Jahren dann so ein bisschen eingeschüchtert oder geknickselt, würde man bei uns sagen, sodass ich dann erstmal nicht mehr so viel gemalt habe. Aber später kam es immer wieder. Und irgendwann habe ich es dann auch so verarbeitet und gedacht, ja, mei, das war eben in der Zeit, da waren 40 Bewerberinnen, 9 kamen durch. Und ich bin ja glücklich mit meinem Leben jetzt. Also, ja.
Anders abgebogen, aber passt schon so, genau, wie man sagen würde. Sie sind jetzt nicht allein für sich nur Künstlerin, sondern in einem Kollektiv. Was ist das für ein Kollektiv?
Ja, wir heißen FKK.
Wie hübsch. Freikörperkultur?
Freies Kunstkollektiv, Freisingen. Ja, wir sind 4 Frauen und widmen uns auch feministischen Themen. Also das bringt uns, glaube ich, alle so zusammen. Wir interessieren uns alle für Themen um Gerechtigkeit, also soziale Gerechtigkeit, auch ökologische Gerechtigkeit. Und in dem freien Raum können wir im Prinzip ja uns austoben. Also da geht es um Blumenkunst zum Beispiel. So eine von uns ist Blumenkünstlerin. Dann gibt es eine, die malt besonders gerne florale Muster. Und eine Person, die bemüht sich vor allen Dingen so um den Austausch mit den Besuchenden, was so die Ansprüche an Frauen sind in der Gesellschaft.
Und sind die anderen ähnlich unterwegs wie Sie, zweigleisig, sage ich jetzt mal? Also haben noch einen anderen Beruf oder ist das so, dass die anderen eher auch wirklich fokussiert sind auf die Kunst?
Teils, teils. Also die eine Person ist fokussiert auf den Kunstberuf und die andere auch. Und also Hälfte, Hälfte.
Und was ist der Vorteil vom Kollektiv? Also inspiriert man sich da eben gegenseitig, auch thematisch, kreativ? Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich will mein Atelier für mich und ich möchte da niemanden anders haben.
Ja, ist ganz wunderbar, wenn man sich austauschen kann. Also gerade wenn man eine Idee hat und die dann vorbringt und die anderen, man spielt es mit denen hin und her und ja, kommt dann zu viel besseren Lösungen. Und jeder hat ja auch eine andere Ansicht auf Dinge. Und gerade in der Kunst, wo man versucht, so große Räume eigentlich offen zu halten, da ist es wunderbar, wenn dann jemand dazukommt und noch mehr Platz im Kopf schafft quasi mit ihren Ansichten.
Und Sie haben auch eine gewisse Botschaft. Sie haben das gerade schon angedeutet. Ich habe gelesen von einer Ausstellung, die trug den Titel Das wilde Grün von Farbe, Pflanzen und Frauen. Mhm. Also es geht auch um sowas wie einen feministischen Blick auf die Welt, auf die Umwelt.
Ja, definitiv. Also das war mir eigentlich schon immer ein Anliegen, Gleichberechtigung zu schaffen. Ich habe mich auch damals in der Schulzeit in der Studienzeit beim Ada Lovelace Projekt engagiert. Und da geht es darum, junge Frauen in MINT-Berufen zu fördern.
Ada Lovelace war, das muss man vielleicht hier auch erklären, so eine der ersten Frauen in diesem Bereich. Mhm. Eine Pionierin der Computerbranche. Informatik, ne? Glaube ich, eine Informatikerin war es. Müsste man nochmal nachgucken. Also auch da Gerechtigkeit, gleiche Chancen für alle.
Genau. Und natürlich, ich glaube, in der Malerei kommt man, wenn es um Frauen geht, selten um nackte Körper drumherum. Aber das ist natürlich nicht alles. Also es gibt auch wunderbare Künstlerinnen, die keine nackten Körper darstellen. Also eigentlich fände ich es fair, wenn viele Künstlerinnen auch mal nackte Männer darstellen würden, als Objekt quasi, weil es wurden Frauen durchweg objektifiziert. Und wir möchten eben was dagegen stellen. Also einfach auch mal den Austausch mit den Besucherinnen fördern zu diesem Thema. Genau.
Und geht es da auch darum, sich wirklich mit den Leuten dann wirklich ins Gespräch zu kommen und darüber zu sprechen? Und das gelingt dann auch in den Ausstellungen?
Ja, definitiv. Also bei der letzten Ausstellung war es so, da hatten wir die Ausstellung vor einer Party und es waren viele junge Leute auch da. Und wir standen dort bei der Eröffnung und haben wirklich viel gesprochen. Also wurden viel gefragt, es kamen Inputs, die wir uns dann mitgenommen haben für die nächste. Ja, definitiv kommt man in den Austausch.
Und dann gab es mal eine Ausstellung, in der hat eine pink-gelbe Schiffsboje eine Rolle gespielt. Was war denn da los?
Das war eine ganz tolle Erinnerung eigentlich. Also eine Freundin von mir aus Berlin, wir haben uns beim Malen kennengelernt. Wir waren dann am Starnberger See bei einem Kurs bei der Künstlerin Cornelia Eichhacker, die uns auch ganz viel beigebracht hat. und haben dann eben diese Bojen da gesehen und fanden die so wunderbar malerisch, aber auch gruselig. Also ich finde Bojen immer furchtbar gruselig, wenn man hinschwimmt und runterguckt und dieses Seil so verschwinden sieht. Also das ist bei mir eigentlich so eine Art Panik, würde ich sagen. Und in dem Sommer sind wir eben noch rausgeschwommen zusammen und plötzlich war es irgendwie gar nicht mehr so schlimm, weil wir da eben zusammen waren. Und ja, dann haben wir kurz später so eine Boje auf dem Abfall gefunden und haben dann gefragt, können wir die vielleicht mitnehmen? Wäre das okay? Ja, klar, wer braucht schon so eine kaputte Boje? Und dann durften wir sie eben mitnehmen und fanden sie beide so wunderschön, also von der Sonne ausgeblichen. Und ja, und für mich irgendwie auch so ein bisschen so Überwindung einer Furcht stellte das dann dar. Und die haben wir dann als Hauptobjekt bei unserer Ausstellung im Alten Gefängnis in Freising ausgestellt.
Bei mir zu Gast ist Julia Schmack, Insektenforscherin und Biodiversitätsberaterin. Und das war eben Melissa Etheridge. Sie bekam für diesen Song für Al Gores Klimafilm Eine unbequeme Wahrheit den Oscar für den besten Filmsong. Frau Schmack, wie sehr beunruhigt Sie denn, was durch die Klimakrise mit unserem Planeten passiert?
Es beunruhigt mich sehr, natürlich. Ja, ich hoffe, dass es viele beunruhigt, muss ich sagen. Ich hoffe, dass es niemanden kalt lässt, sozusagen. Also meinen Weg damit umzugehen, weil ich glaube, gerade Menschen, die sensibel sind, können davon auch erschlagen werden.
Jetzt gerade gibt es wieder einen Hungerstreik, der dramatische Formen annimmt von Aktivisten.
Ja, also die Antwort kenne ich nicht. Kennt, glaube ich, auch keine Forschungsgruppe irgendwo. Aber ich denke bei jedem, dass jeder bei sich selbst anfangen kann.
Sie fliegen nicht mehr, haben Sie ja schon gesagt.
Ich fliege nicht mehr, esse seit ich 12 Jahre alt bin kein Fleisch. Was ich für sehr sinnvoll halte, aber da kann man natürlich auch niemanden überzeugen. Auch in Bayern wahrscheinlich schwieriger.
Und Sie pflanzen Bäume, haben Sie mir gerade eben erzählt.
Und wir pflanzen Bäume, und zwar richtig viele, genau. Also sind meiner Erfahrung nach kleine Gruppen, die viel bewegen und vor allen Dingen also weniger reden und viel machen, Dinge, von denen man weiß, dass sie helfen. Also von der Wissenschaft wurde ja auch schon viel rausgefunden, also Bäume pflanzen hilft definitiv, verschiedene Pflanzenarten, Blühpflanzen pflanzen hilft. Ja, einfach vielleicht einen Verein gründen und das tun. Das ist für mich zumindest die Lösung, wie ich abends ruhigen Gewissens ins Bett gehen kann und natürlich den Konsum einschränken. Das sind so die Sachen, die ich tue, um mich zu beruhigen, genau vor der Angst auch, was kommt. Mhm. Aber was mich des Weiteren beunruhigt und auch wieder so das Gerechtigkeitsgefühl total anspricht, ist, dass die Folgen natürlich unfair verteilt sein werden.
Also zwischen Arm und Reich, ja. Zwischen Nord und Süd,
genau.
Zwischen Jung und Alt. Was macht Ihnen da am meisten Sorgen?
Dass es unglaublich schwierig sein wird, das wieder einzufangen. Also das sehe ich als eines der größten Probleme und daraus entstehen weitere Probleme und weitere Zerstörungen.
Und da eine friedliche Lösung zu finden, ist die große Herausforderung vielleicht. Sie widmen sich ja in Ihrer Arbeit auch inzwischen dem, was Menschen auch wirklich vor Ort tun können in Sachen Nachhaltigkeit, für die Umwelt, Biodiversität. Sie betreuen Naturschutzprojekte, auch für die Stadt München. Wie sieht es aus? Was machen Sie da konkret?
Ja, das sind Projekte zum einen, die kombinieren Forschung und Umsetzung. Genau, und dann sind es aber auch Projekte, die den interkommunalen Austausch fördern. Also was funktioniert bei der einen Stadt zum Beispiel schon gut? Was kann bei der anderen angewendet werden? Und es stehen auch einige andere Projekte in der Pipeline. Also es gibt viele, die direkt die Umsetzung betreffen, aber auch einige, die die Planung dann betreffen.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen? Können Sie das konkret machen? Haben Sie da Einfluss drauf, dass mehr Biodiversität und Nachhaltigkeit wirklich auch ja in unserer Umgebung, in unseren Städten stattfinden kann? Mehr Wespe und mehr Biene?
Ja, Wespe ist dann mehr der Forschungsbereich, aber der Umsetzungsbereich, also als Team kann ich da sprechen. Bei uns beim Referat für Klima- und Umweltschutz gibt es zum Beispiel Biodiversitätsberatung durch 2 junge KollegInnen. Und ja, da wird tatsächlich ganz aktiv Biodiversität in die Stadt getragen. Genau, es werden Maßnahmen umgesetzt, zum Beispiel Hecken für Insekten und Vögel, aber auch Wildblumenwiesen.
Und da könnte ich auch kommen mit Fragen zu meinem kleinen Garten oder Balkon? Oder sind das schon größere Projekte? Das muss sich dann schon sozusagen auf die ganze Stadt auswirken, was Sie da machen.
Also bei den Kollegen, bei den Biodiversitätsberatungspersonen, da wird es funktionieren. Also einen kleinen Garten könnte man da umgestalten. Aber meine Projekte sind jetzt etwas größer angelegt, also teilweise internationale Naturschutzprojekte in Kombination mit Forschung und eben dieser kommunale Austausch.
Und wenn Sie all das nicht machen, dann kicken Sie in Ihrer Freizeit. Und zwar nicht nur am Tischkicker, sondern so richtig, auf dem Rasen.
Ja, einmal in der Woche, also sonntags, immer wenn ich es schaffe. Genau, kicke ich mit einer wild durchgemischten Truppe. In Fündenhausen.
Wo?
Ja, fand ich auch einen tollen Namen.
Wie sind Sie zu dem Verein gekommen? Oder ist es gar kein Verein? Ist es ein Zusammenschluss von Gleichgesinnten?
Ja, es ist ein Zusammenschluss von Gleichgesinnten, die alle gerne spielen, aber glaube ich jetzt nicht Lust auf einen super ernsten Verein haben und auch kein super ernstes Kicken, sondern es ist wirklich ein Spaßspiel.
Und da kicken nur Frauen oder dürfen da alle mitmachen?
Alle. Und die Überzahl sind schon auch Männer. Aber wir werden mehr.
Das heißt, es zieht sich auch da die Gerechtigkeit durch Ihr ganzes Leben, auch im Bereich Fußball. Also auch da wehren Sie sich gegen diese Unterscheidung und gegen die Benachteiligung.
Genau, deshalb opfere ich meine Knie.
Okay, das heißt, Sie haben auch schon einen Preis gezahlt für diesen Sport. Okay, aber macht Spaß.
Macht sehr viel Spaß, definitiv. Und es ist irgendwie einfach, man kriegt den Kopf frei. Also Sport ist immer eine gute Methode, um zu entspannen und so die unterschiedlichen Menschen da, es geht auch gar nicht darum, was jemand macht oder weiß ich nicht, wer jemand ist, sondern man spielt einfach zusammen.
Und in Neuseeland sind Sie ja auch surfen gegangen. Was würden Sie sagen? Surfen oder Fußball?
Schwierige Entscheidung.
Neuseeland oder Bayern?
Ja.
Oh. Wenn Sie wählen
natürlich
können.
Natürlich Bayern. Natürlich Fußball.
Und wenn Sie wirklich wählen könnten und keiner zuhören würde?
Ja, Surfen ist schon toll. Also die Ruhe draußen auf dem Meer, die Momente, die man draußen hat, auch mit Tieren im Wasser, schwierig. Und die Aufregung, wenn so eine Welle kommt, man die tatsächlich erwischt und nicht unter ihr landet. Ich treffe jetzt keine Entscheidung.
Ich bin auf jeden Fall sehr froh und dankbar, dass Sie die Entscheidung getroffen haben, hier ins Studio zu kommen. Es war eine sehr vergnügliche Stunde mit Ihnen. Danke, dass Sie uns ein bisschen teilhaben haben lassen an dem aufregenden Leben der Bienen, Wespen und an Ihrem eigenen Leben.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Und das war 1:1 der Talk mit der Insektenexpertin Dr. Julia Schmack. Und hier geht es jetzt nach den Nachrichten weiter mit der Welt am Abend.